so drückt der Schuppisach heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß.
Hallo und herzlich willkommen bei Leichtfüßig. Bevor die heutige Folge startet, von uns ein kleiner Werbehinweis. Unser Partner GoFree Concepts öffnet ab heute, dem 1. Dezember, jeden Tag ein Türchen am Adventskalender. Hinter jedem Türchen befindet sich ein tolles Angebot mit schönen Rabatten auf das Sortiment von GoFree Concepts. Von daher dort einmal gucken unter gofreeconcepts.de oder entsprechend bei Instagram und Facebook. Dort werdet ihr jeden Tag erfahren, welches Angebot gerade hinter dem Türchen sich verbirgt. Und jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu Leichtfüßig, dem Podcast über Hightech-Fuß und Barfuß-Schuh. Ich bin der Alex.
Ich bin die Yvonne.
Hi. Und wir haben heute für euch mal das Thema sportspezifisches Schuhwerk. Da wollen wir mit euch sehr allgemein mal drüber sprechen. Wir hatten ja vor einiger Zeit schon über die Natural Athletics gesprochen. Und also die Fußballschuhe. Und ich hatte vor einem Vierteljahr um Daumen, ein bisschen länger sogar schon fast her, also rund um die Sommerferien, hatte ich an einer Themenwoche teilgenommen zum Thema Barfußschuh und Fußgesundheit. Da habe ich auch schon mal über das Thema sportspezifisches Schuhwerk gesprochen und da wollen wir heute mit euch mal ganz, ganz genau drüber sprechen, weil mein Video, das ich damals gemacht habe, das ging, sagenschreibe, 5 oder 6 Minuten. Das ist ein bisschen kurz, ne? Da haben wir, glaube ich, mehr zu sagen zu.
Oh ja, einiges mehr. Ja, wir haben uns Gedanken gemacht, weil wir reden ja ganz, ganz viel über Barfußschuhe, auch im Gebrauch im Sportbereich. Aber bisher ist halt der Sportbereich mehr so Laufsport, Wandersport, ne, Aquasport, Surfen und Co. Aber nicht so richtig in diese Hallensport oder ganz spezifischen Sachen, ne? Also ich komme ja auch aus dem Bereich Eishockey. Na, Alex fährt auch zwischendurch mal Ski. Und da haben wir uns auch so die Frage gestellt, warum gibt es in dem Bereich nicht auch was für die Füße, was ein bisschen gesünder ist als dieses enge, harte, feste Gedönse, was wir uns da an den Füßen packen. Ja. Und wir hatten auch beim letzten Mal ein bisschen hin und her philosophiert, gerade im Rahmen der Fußballschuhe. Was ist eigentlich mit diesen ganzen Sportarten, wo die Füße enorme Zug- und Stoßbelastung ausgesetzt sind, wie zum Beispiel Handball, Volleyball, Basketball? Braucht da der Fuß tatsächlich einen ganz spezifischen Sportschuh oder könnte man solche Sachen auch barfuß machen?
Ja, und dann natürlich richtig hochspezialisiertes Schuhwerk beim Thema Klettersport, Fahrradfahren. Hatten wir ja auch zumindest im Rahmen unserer Fahrradpedalenfolge auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen am Rande. Auch das werden wir heute noch mal ein bisschen einbringen. Ja, und wie du sagtest, ne, so sportspezifisches Ding wie Schlittschuh, Skischuh und so weiter und so fort. Da wollen wir ein bisschen näher drauf schauen. So, ja. Du hast es gerade ja schon gesagt, warum haben wir uns eigentlich bisher hauptsächlich um das Thema Laufsport und Co. Gekümmert? Ja, weil jedem, glaube ich, ziemlich schnell einleuchtet, dass für den Laufsport so viel Spezifisches an einem Schuh gar nicht notwendig ist. Zumindest, wer sich mit dem Thema Barfußschuh schon mal beschäftigt hat, dem leuchtet das sofort ein. Und wer schon mal mit Barfußschuhen laufen war, dem erst recht. Aber auch diejenigen von euch, die noch nicht mit einem Barfußschuh laufen waren oder die sich noch gar nicht mit dem Thema Barfußschuh beschäftigt haben, werden hoffentlich gleich ein bisschen mal erkennen, warum muss ich jetzt nicht die Schuhe mit super Sonderabrollfunktion, Hoch-, Power-, Leistungs-, Gel-, Einlagen-, Gedönsel-, Fersen-, Polster haben. Das geht nämlich auch ganz gut ohne, weil einen schönen Satz finde ich dabei, den ich selber mal prägen durfte in dem Video, der ist mir netterweise eingefallen. Ich fand den geil. Es gibt einfach Sportarten, da kommt es nicht auf das Material an, sondern immer noch auf den Athleten, der das Material nutzt.
Halleluja, und, danke.
So, und im Laufsport ist das eben ganz, ganz extrem auch zu beobachten, weil ja, irgendwann in den 60er Jahren, ich habe es schon wieder vergessen, das Datum, verdammte Axt, hat mal ein Marathonläufer einen Marathon barfuß gewonnen im olympischen Wettkampf. So, und spätestens da sollte eigentlich jedem klar sein, für den Laufsport ist der Athlet wichtiger als der Schuh.
Richtig. Ja, wir hatten ja auch schon mal ziemlich am Anfang unserer Podcast-Karriere darüber gesprochen, genau zu dem Thema, wie viel Schuh braucht der Fuß überhaupt im Sport? Und da haben wir auch schon gesagt, nimm doch mal einfach alles weg, was so der Schuh zu bieten hat, ne? Die Dämpfung, die Unterstützung, egal ob es jetzt die Pronationsstütze ist oder die Supinationsstütze ist oder im Bereich der Zehenpolsterung. Da gibt es ja so viel oder auch knöchelhohe Schäfte. Da gibt es tatsächlich rund um den Schuh alles Mögliche, was mittlerweile an Hightech da reingepackt worden ist. Und ich hatte auch mit Alex die Diskussion gerade beim Basketball. Braucht der Fuß tatsächlich eine gewisse Dämpfung, damit der Athlet in dem Schuh auch eine gewisse Sprungkraft oder Höhe oder gewinnt? Und da hattest du mir auch dazu ein richtig tolles Foto oder Video sogar auch gezeigt. Das war aber nicht
Genau.
Basketball, sondern Volleyball.
Volleyball.
Na, wo wirklich erstaunlich war, was für eine Sprunghöhe die Sportler erreichen können, auch wenn die ohne Schuhe unterwegs sind.
Genau.
Und das finde ich halt so super spannend, ne? Dass halt wirklich ganz kommerziell uns immer angedreht wird, nein, der Schuh im Sport, der muss das haben und das haben und das haben. Und wir beide sind ja fast da auf einer Linie und sagen, nee, das ist eigentlich Quatsch, braucht man eigentlich gar nicht.
Ja, interessant war im Zusammenhang mit dieser Sprungkraft bei Volleyballern, das hatte ich tatsächlich als Beispielvideo da damals auch in meinem Video genommen, das ihr bei Instagram und Facebook übrigens immer noch sehen könnt, bei Barfuß im Pott. Da ging es mir nicht nur um die Sprunghöhe, sondern auch die Technik, mit der diese Sprunghöhe erreicht wurde. Und die Frage, die ich mir da tatsächlich dann gestellt habe, als ich das Video das erste Mal gesehen habe, war, was war zuerst da? Die Technik, wie sie ausgeführt wurde, und der Schuh wurde dann dafür entwickelt, diese Technik etwas angenehmer auszuführen? Oder ist diese Technik erst deswegen überhaupt aufgekommen, weil der Schuh es möglich gemacht hat?
Ja, gute
Weil ich dann
Frage.
nämlich im Gegenzug dazu Fotos und auch Videos gefunden habe von Spielern, die auf Rasen, auf, ich würde mal sagen, fast schon sowas wie so einem Ascheplatz oder sowas, barfuß gespielt haben und vergleichbare Sprunghöhen gezeigt haben. So, leider Gottes waren die Videos und Fotosequenzen nicht so gut, dass man die dahinter sitzende Sprungtechnik sehen konnte. Aber die Sprungtechnik des Volleyballers mit Schuh war halt schon sehr stark mit einem enormen Fersenimpact durchaus versehen. Also um das vom Bewegungsablauf halt zu erklären, der Spieler rennt mit zwei, drei schnellen Schritten auf das Netz zu, geht dann springt dann quasi kurz an, springt in eine tiefe Hockbewegung und katapultiert sich daraus nach oben. Das nennt sich Ausstemmschritt oder Ausstemmsprung, habe ich mir mal sagen lassen. Irgendwie sowas in der Richtung, wie hieß das? Ich habe schon wieder vergessen, den Fachbegriff. Und dieser Stemmschritt, der ist halt wirklich in der ersten Phase relativ stark mit einem richtigen Bomb, auch gut hörbar im Hallensport teilweise. Ja, da habe ich mich tatsächlich gefragt, der das barfuß macht. Macht er das auch so oder nimmt er eine andere Technik und ist diese Technik nur aus dem Schuh entstanden? Da bin ich sehr gespannt, ob
Konntest du
da.
also das nicht miteinander vergleichen aufgrund von Foto und Video?
Nee, leider nicht. Also das konnte ich konnte leider kein Video, also diese Barfuß-Videos, das sind einmal Sprungsequenzen von einem Spieler gewesen, die ich da gefunden hatte. Und dann habe ich noch ein Video gefunden, das ist aber gar nicht in das Video eingeflossen, weil das habe ich erst später durch Zufall gefunden. Da sieht man nur eine große Übersichtsaufnahme von dem ganzen Feld und da kann man das so explizit nicht erkennen. Man sieht zwar auch da, dass der Spieler sich so ausstemmt. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass man diesen Ausstemmsprung auch durchaus ohne einen starken Fersenimpact ausführen kann. Also das ist für mich eine logische Erklärung, dass der Spieler schon den ersten Sprung eher durch eine Vorfußlandung abdämpft und dann nur einen relativ kurzen Fersenaufsatz hat und dann sich eben ausstemmt. Das halte ich für durchaus möglich.
Okay, da kann ich mal ein bisschen fachsimpeln. Und zwar gibt es doch im Fitnessstudio diese Kästen, womit du Sprünge trainieren kannst. Die sind in verschiedenen Höhen. Du fängst ja erst mit einer kleinen Höhe an und trainierst damit im Prinzip die Plyometrik. Das heißt, diese Übertragung der Kräfte, die jetzt von dem Gewebe, also vom Muskelgewebe, vom Fasziengewebe an die Gelenke weitergeleitet werden, um halt eine gewisse Explosionskraft zu erzeugen. Wir hatten da während eines Lehrgangs tatsächlich Menschen, die diese plyometrischen Kisten benutzt haben. Und die eine Hälfte haben das barfuß trainiert und die andere Hälfte haben das mit Schuhen trainiert. Was glaubst du denn, wer höhere Erfolge hatte?
Ja, das kommt, glaube ich, auch stark auf Schuhwerk an. Aber ich würde tatsächlich sagen, gegebenenfalls, dass die Schuhe das wären.
Nein. Also die Menschen, die wirklich diese plyometrischen Sprünge barfuß ausgeführt haben, waren schneller am Ziel, höher zu kommen als die mit Schuhen. Weil was passiert denn im Schuh? Der Schuh hat ja eine gewisse Polsterung, die natürlich auch dem Körper vorgaukelt, es ist weich. Und für diesen Effekt, diesen propriozeptiven Effekt in den Gelenken, brauchst du halt eine gewisse Untergrundfestigkeit, damit halt auch diese Energie vom Gewebe übertragen wird. Ah, okay. Und das nimmt der Schuh tatsächlich weg.
Ach, das ist hochgradig spannend. Wir sind jetzt gerade so schön in den Bereich Volleyball ja eingestiegen und da haben wir für euch jetzt noch einen Gesprächspartner, den wir jetzt noch dazu holen werden, von Barfußgefühl, den Markus Weber. Der ist nämlich selbst auch Volleyballer und spielt in Minimalschuhen Volleyball. So, den holen wir jetzt einmal dazu.
Hallihallo, ihr zwei Hübschen, seid ihr schon da?
Hallo.
hallo Markus. Schön, dass du da bist und uns nochmal erstens mit deiner Fachexpertise als Barfußschuhhändler hilfst, aber eben halt auch mit deinem Erfahrungsschatz als Barfußschuhnutzer. Du spielst unter anderem in Barfußschuhen Volleyball. Erzähl uns doch mal ganz kurz, weil wir gerade im Volleyball-Thema drinstecken. Mit was spielst du und erzähl doch mal, wie deine Erfahrungen so sind. Vielleicht ja auch mal ganz spannend zu hören.
Ja, erstmal hallo Yvonne, hallo Alex, schön, dass ihr mich eingeladen habt und mir das Vertrauen schenkt, dass ich ein bisschen Ahnung habe, was Barfußschuhe angeht, beziehungsweise Skinner Socks angeht. Ja, wenn wir auf die Skinner Socks, ich bin im Endeffekt derjenige, der von Anfang an auch im Handel Skinners vertrieben hat. Ich glaube, 2017 kamen die irgendwie, 16, 17, da habe ich die erste Erfahrung mit Skinner Socks gemacht. Ja, es ist richtig, ich spiele Volleyball in der Halle mit ein paar Kumpels, bin der groß im Verein. Wir haben uns da irgendwo die Väter mal irgendwann zusammengetan. Das ist unsere Sportfreunde-Gruppe, nennt sich die, wo wir regelmäßig in die Halle gehen und spielen Volleyball. Und da ich ja diese Situation habe, ja gar keine anderen Turnschuhe oder so mehr trage, klassisch wie Adidas oder Nike, ist dann für mich natürlich auch die Situation, dass ich mir das Bestmöglichste raussuche für mich. Ja. Und es waren im Endeffekt die Skinner Socks.
Interessant.
Da ist es halt der Riesenvorteil. Nicht nur, dass ich super flexibel bin und gelenkig bin und eine große Sprungkraft habe, die ich mir dann trainiert habe in den letzten Jahren und Vergangenheit. Es ist auch so, der Schuh macht halt keine Streifen auch, weil das ist das größte Thema eigentlich. Jeder sagt jetzt, nur Hallensport und du hast eine schwarze Sohle. Das ist gerade das Schöne. Bei Skinner Socks kannst du nämlich in die Halle gehen, ohne dass der Platzwart mit dir schimpft und sagt dann, ey, du musst die dunklen Sohlen, das geht hier nicht. Also Skinners vorweg kannst du in der Halle nutzen. Also auch Kinder können das nutzen im Schulsport. Es gibt keine Streifen in der Halle.
Ich habe ganz viele Fragen. Kann ich einmal was dazwischen fragen?
Ja, genau, da werfen wir jetzt dazwischen.
Bist du denn mit normalen, konventionellen Schuhen beim Volleyball gestartet und hast irgendwann gewechselt? Oder ist die Hobbymannschaft entstanden, als es die Skinners schon gab?
Die Hobby-Volleyball-Mannschaft war schon vorher da. Da bin ich tatsächlich mit Leguano aktiv. Habe ich tatsächlich trainiert. Und ich mache jetzt Barfußlaufen, wann war das? Ab Seit 2015 etwa, da war ich ja im Endeffekt so mit einer fast der ersten in Deutschland. Ja. So ungefähr 2014, 2015, da wurdest du ja noch angeguckt, als wärst du vom anderen Mond oder so.
Stimmt.
Ja, und ich habe tatsächlich mit diesen aktiv angefangen von Leguano.
Beim Volleyball oder grundsätzlich? Kurz dazwischen.
Beim Volleyball.
Beim Volleyball. Also du hast mit konventionellen Schuhen nie Volleyball gespielt, um da einen Vergleich zu ziehen. Nein, okay, nein. Ja, gut.
Ja. Ich war früher viel Fußballer, da spielt das sowieso eine ganz andere Geschichte. Ja. Beim Tennis damals habe ich auch wirklich normale Laufschuhe, Turnschuhe getragen. Mhm. Und ich muss sagen, seit 2016 trage ich nur noch Barfußschuhe. Egal, ob jetzt im Business-Bereich, im Sportbereich, im Freizeitbereich. Mhm. Und da sind natürlich die Skinner Socks halt super, weil wir auch viel auf Reisen sind und leichtes Gepäck und eine ideale Sohle im Endeffekt für alle Möglichkeiten.
Ja. Fehlt dir denn irgendwas beim Sport, wenn du sagst, du hast auch beim Tennis konventionelle Schuhe getragen? Merkst du da einen Unterschied für dich?
Ich kann tatsächlich keine anderen Schuhe mehr tragen.
Okay.
Also es ist so, dass ich, bevor ich mit Barfußlaufen angefangen habe, war ich Läufer gewesen. Ja. Und es war aber so, dass bei Kilometer 2 die Schienbeine zugegangen sind. Ich habe wieder extremst Knieprobleme bekommen und diese Geschichten und habe dann auf einer Messe Barfußsocken kennengelernt. Also die Leguanos, habe da meinen Laufsport eigentlich wieder angefangen. Und zu dermaligen Zeit war das natürlich, war ich eine Koryphäe und dann bin ich umgestiegen auf Sandalenlauf. Mhm. Und das sind eigentlich meine Wanderschuhe und Laufschuhe, Sandalen. Und wenn ich halt so unterwegs bin, barfuß, habe ich meine Skinners dabei. Wenn es zu geröllig werden würde, habe ich diese Dinge dann dabei.
Ja. Mhm. Mir käme jetzt noch folgende Frage. Skinners sind, für diejenigen, die jetzt das erste Mal zuhören, wirklich Socken. Also die haben eine Sohlenstärke von 0,5 oder 1 Millimeter oder sowas. So ein bisschen wie so ein Gummigranulat. Mehr ist da nicht. So. Und bist du mal auf die Idee gekommen oder hast du es mal ausprobiert oder warum hast du es eben auch nicht ausprobiert von vornherein, Barfußvolleyball zu spielen?
Ich spiele auch mal barfuß, aber irgendwie habe ich mich daran gewöhnt, dass ich was am Fuß habe.
Ja.
Also klar, ich sage mal, wenn es dann Volleyball draußen ist, Sand oder so, dann hast du natürlich auch keine Schuhe an.
Ja, ja, klar.
Ich habe immer dieses Gefühl, ich sage mal, ich habe ja Kollegen, die haben ganz normale Turnschuhe an.
Ja.
Und wenn man ins Gehege kommt, und diese haben halt Schuhe an und treten mir dann drauf, habe ich immer so dieses Gefühl, dieser Zehenschutz oben, habe ich wenigstens ein bisschen Schuh an. Ist vielleicht nur vom Kopf her.
Also nicht mal so zumindest kein Hautabrieb entsteht, sondern
wenn richtig. Nur, ja. Also ich könnte ohne weiteres Volleyball spielen, barfuß, gar kein Problem. Es wäre halt schön, wenn die anderen das dann auch machen würden. Weil die Verletzungsgefahr ist einfach so. Also ich bin da auch schon so ein bisschen Realist und sage dann, ja, das ist gut. Mhm. Aber so ein bisschen, weil wenn dir jemand über den Fußzeh drüber schrammelt mit ein paar Turnschuhen, hast du wieder ewig Probleme. Darum habe ich halt gerne was am Fuß. Mhm. Man weiß sich aber zu bewegen, also das habe ich gelernt, um trotzdem ein bisschen aus dem Weg zu gehen, dass es nicht ganz so der Körperkontakt kommen würde. Ja.
Spannender Aspekt, weil also im Endeffekt soll es ja in der heutigen Folge eben darum gehen, ob ich den Sport an sich aufgrund seiner Bewegungsabläufe oder dergleichen barfuß oder in Barfußschuhen ausüben könnte. Und wenn ich das jetzt so richtig interpretiere, das könntest du im Endeffekt sogar barfuß. In Barfußschuhen geht's auf jeden Fall. Und der einzige Aspekt eigentlich, der für dich, also es ist nicht der Aspekt des sportlichen Ablaufs, des Bewegungsablaufs, der das für dich notwendig macht, sondern tatsächlich eher deine Mitspieler und die möglichen Verletzungsgefahren durch die anderen Schuhträger dann.
Ja, aber das ist etwas, was mir tut, ja.
Ja, also es ist ja spannend, weil ich glaube tatsächlich, viele machen keinen Sport in Barfußschuhen, um das jetzt mal nicht ganz so runterzubrechen auf Barfuß, auch in Barfußschuhen, weil sie halt Angst haben, dass sie ihre gewohnten Bewegungsabläufe nicht mehr nutzen können oder beziehungsweise, dass die sportimmanenten Bewegungsabläufe unmöglich werden. Und das ist halt ganz spannend, jetzt von dir zu hören, dass du auch so Volleyball spielen kannst und eine adäquate Sprungkraft erreichst, auch ohne das sportspezifische Schuhwerk in dem Fall. Das ist ja auch spannend und wichtig.
Also ich glaube auch, dass ich, sage ich mal, meine Gelenke sind stabiler geworden, beziehungsweise früher bin ich sehr oft umgeknickt. Ich meine, ich war Fußballer und ich habe immer dicke Knöchel gehabt. Und das Schöne ist, barfuß kannst du ja nicht um. So habe ich das so, barfuß bin ich noch nie umgeknickt. Und da du ja bei dieser Barfußsocke, Skinner Socks, ja so minimalistisch bist, das ist ja wie barfuß.
Ja.
Und durch diesen ganzen Bewegungsapparat, den ich mir da natürlich aufgebaut habe, habe ich immer weniger Verletzungsprobleme. Also natürlich zwickt es bei mir auch mal. Ich bin 54 und ich habe es auch mal wieder im Rücken irgendwann mal, ja. Aber ich merke einfach, was Beine angeht, Knie, Schienbein, wo ich immer Riesenprobleme hatte, das ist weg. Ja. Und daher kommt für mich auch gar nichts anderes in Frage mehr. Ich meine, man probiert ja immer mal zwischendurch was aus. Es gibt ja ganz tolle Kompromissschuhe oder auch Laufkompromissschuhe. Aber ich komme immer wieder zurück, entweder ein Barfußschuh oder eine Schammersandale oder ein Zero-Schuh. Wie gesagt, das sind für mich die Sportschuhe. Meine Tochter und ich, wir machen regelmäßig zum Beispiel Sportabzeichen. Und da habe ich die auch an. Ja, ob es jetzt, ich sage mal, ich muss nur noch 50 Meter Spurt machen. Ja. Dann gucke ich gegen Jungs, die Spikes anhaben. Ja. Ich war schon sehr langsam gewesen. Ich war schon immer ein sehr schneller Läufer gewesen. Ja. Und habe super Resultate. Also ich hole da bei 50 Meter auch meine Gold. Okay. Ich will damit sagen, dass Skinner Socks so viele Möglichkeiten bietet. Jetzt ist es so, jetzt würdest du jetzt vielleicht wieder fragen, ja, warum ziehst du dann wiederum Schuhe an? Du könntest es doch auch barfuß machen. Da habe ich halt gemerkt, wenn ich dann so diesen Lossprint mache, dass es sein könnte, dass etwas Haut im Endeffekt auf der Tatanbahn liegen könnte.
Okay.
Ja. Der Abrieb dann zu sehr ist, weil du stößt dich ja dann ab und dementsprechend könnte eine Reibung entstehen. Darum habe ich tatsächlich dann so Skinner Socks an. Das ist für mich barfuß. Und dann meine Läufe im Endeffekt, ja.
Also abgesehen vom Volleyball machst du klassische Laufsportarten in welcher Geschwindigkeitsform auch immer. Also vom Wandern bis zum Langstreckenlauf oder eben halt auch Sprint. Ne? Das sind so die vorrangigen Sportarten, bei denen du mit Barfußschuhen dann in deinem Fall vorrangig Skinners oder entsprechende Sandalen unterwegs bist. Das ist richtig.
Richtig, ja.
Hast du schon mal andere Sportarten getestet noch oder hast du vielleicht Kunden bei dir im Laden, die schon mal berichtet haben, dass sie Sportart XYZ mit Barfußschuhen ausüben?
Also ich habe tatsächlich ganz viele, die surfen gehen oder Kajak fahren. Es ist so beim Surfen halt, also ich surfe selbst nicht, habe aber die Erfahrungen dann von denen immer gehört, dass wenn die dann irgendwo ihr Auto abstellen, ihr Brett irgendwo runtertragen müssen, dann sind sie ja eventuell schon barfuß oder in Flipflops meist unterwegs. Und dann wird es zu geröllig. Und dann stolpern die dann rum und das ist für die unangenehm. Und dann haben die halt die Skinner Socks dabei und ziehen die an und dann laufen die dann gerade so Gardasee oder so Geschichten, laufen die dann runter an den See, dann haben sie ein paar Schuhe dabei und dann können sie ganz normal surfen gehen. Beim Kajak habe ich jetzt schon gehört, weil die fahren dann kommen sie an irgendein Ufer und wissen nicht, was unten drunter ist. Wo treten sie rein? Ja, ich sage mal, viele Menschen, die jetzt barfuß laufen, so wie wir jetzt, wir sagen, okay, mal gucken, was uns erwartet, weil wir ein anderes Schmerzempfinden auch haben oder beziehungsweise wir finden das schön, wenn wir irgendwo vielleicht reintreten.
Naja, wenn es weh tut, nicht.
Und wissen es manchmal nicht so genau und dann, okay, mal was anderes, ja. Aber diejenigen, die das nicht wissen, da ist so ein Kopfkino, die tragen dann auch tatsächlich, die holen sich die Skinners raus, weil vorne haben sie ja ihre Luke, wo sie dann ihre Sachen so reinwerfen können. Da habe ich halt sehr viele Kajakfahrer. Also das muss ich schon sagen, die dann kommen. Wattwander natürlich ganz weit oben, wenn es darum geht. Das Schöne ist, die Skinner-Socks, die sind so für alle Aktivitäten. Wenn es möglich ist, kannst du die im Job tragen, als Lehrer oder wie auch immer. Du kannst aber auch super auf den Campingplatz mit denen gehen, weil dann gehst du die sanitären Anlagen damit. Du hast immer einen Schuh dabei. Oder auch ich laufe ja noch barfuß auch teils sehr viel, auch sage ich mal lange Strecken. Und wenn ich dann auf einmal irgendeine Strecke nehme, wo ich dann sage, boah, da ist mir das jetzt zu steinig, dann habe ich eine tolle Alternative dabei, ohne dass das schwer ist. Dann nehme ich die aus meinem Laufrucksack raus, ziehe die an und kann da drüber gehen. Ja.
Würdest du die denn vielleicht auch mal testen beim Tennis oder hast du noch mal die Möglichkeit? Weil das würde mal richtig spannend sein, mal zu sagen, okay, bei den und den Sportarten machen die sich auch gut.
Ich spiele kein Tennis mehr. Ich habe mir leider eine Arthrose in der Schulter zugezogen. Tennis ist für mich Gift. Habe ich lange gespielt, aber das ist schultertechnisch leider nicht mehr.
Ja, weil gerade diese ganzen Sportarten, so wie Badminton, Tennis oder auch Handball, Volleyball ist ja nicht so extrem in Sachen Ausscherbewegung, ne, wo halt die Füße, weil ich höre ganz oft von Kunden, nee, ich brauche doch irgendwas, was den Knöchel stabil hält oder ich brauche irgendwas, was am Fuß vernünftig stabil sitzt, gerade bei solchen Sportarten. Und das sehe ich halt fast genauso wie du eben nicht so. Also ich glaube auch, der Fuß, der kann viel, viel mehr von der Knöchelstabilität her oder auch vom Halt auf dem Boden, als wir ihm tatsächlich zutrauen. Ne? Und ich denke mal, im Volleyballbereich ist es ja ähnlich. Da braucht man ja sonst eigentlich auch etwas, was gut am Fuß sitzt, weil ansonsten dreht sich der Schuh irgendwann um Fuß und dann hast du ein Problem. Ne?
Ja, ich habe lange Zeit Badminton gespielt, auch recht hochklassig teilweise. Und leider war das vor meiner Barfußschuhzeit. Denn das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir auch immer wieder gestellt habe. Und ich bin auch mal bei Social Media danach gefragt worden, weil da eine Badmintonspielerin sich entsprechend an mich gewandt hat. Und da habe ich gesagt, ich weiß es explizit auch nicht. Ich würde es aber tatsächlich gerne ausprobieren, wenn ich könnte. Weil ich habe mir leider vor ein paar Jahren den Ellbogen so zerschreddert, dass das mit dem Badmintonspielen nicht so easy ist. Vielleicht komme ich trotzdem irgendwann nochmal dazu, es einfach zu testen, weil ich würde tatsächlich erstens einige Schuhe da explizit testen, aber ich würde es auch tatsächlich mal ausprobieren, wie wäre es denn barfuß zu spielen. Da finde ich zum Beispiel beim Bewegungsablauf beim Badminton kommst du relativ oft in sehr lange Ausfallschritte hinein, wenn du eben die Feldecken abdecken möchtest. Da könnte ich mir vorstellen, dass ganz barfuß sogar relativ unangenehm ist und auch zu minimalistisch auch, dass du tatsächlich auf eine gewisse Fersenpolsterung angewiesen bist. Und da wären zum Beispiel für mich hier die Barebricks eine spannende Alternative, weil die zwar, weil die zumindest so 7 mm Sohle bieten. Und könnte mir vorstellen, dass das völlig ausreichend ist, wenn du mehrfach lange Ausfallschritte gemacht hast, dass das eben halt nicht unangenehm ist, dass du da vernünftig deinen gewohnten Bewegungsablauf vom Badminton beibehalten kannst.
Warum braucht man bei Ausfallschritten eine gewisse Fersenpolsterung?
Naja, du knallst volles mit in die Ferse bei einem Ausfallschritt. Also ein Ausfallschritt, wo du wirklich ja fast schon, also wo du wirklich sehr, sehr langbeinig stehst, also wirklich tief in die Knie gehst, dass du den Ball so gerade eben noch vom Boden auch kratzen kannst, wo du wirklich mit einem lang ausgestreckten hinteren Bein und das knallt schon richtig in die Ferse und das kannst du auch nicht, zumindest wüsste ich es gerade nicht, wie ich den Bewegungsablauf so verändern sollte, dass ich in einem langen Ausfallschritt nicht auf der Ferse aufkomme. Also ich spreche jetzt von einem richtig langen Ausfallschritt, dass du so ein ich sage es mal so ein Viertelfeld fast damit überbrückst mit der kompletten Körperstreckung.
Also ich glaube, wenn du gut trainiert bist, würde ich der Yvonne wahrscheinlich zustimmen. Warum soll das ein Problem geben? Ich denke mal, auch die Ferse kannst du trainieren in Anführungszeichen. Ja. Was ich eher beim Badminton sehe. Du bist da sehr stark in so einem engen Kasten trenne und ob du dir nicht, wenn du...
Das ist Squash.
Ach, Entschuldigung. Ja, du hast recht. Wir spielen Badminton wie Tennis, nur mit... Wir spielen Badminton. Sorry, dann ist es egal. Aber ich habe mir gerade Badminton so überlegt, Squash überlegt, in der Halle. Diese kurzen Stopps, glaube ich, die würden deine Füße im Endeffekt mit der Reibung nicht gut tun. Das glaube ich.
Also ja. Ich sag mal, diese Kurzstoppbewegung hast du ja beim Badminton auch, ne? Also vom Bewegungsablauf, du arbeitest ja viel mit Dreischritttechnik, ja, um die Ecken abzudecken. Drei Schritte vor, drei Schritte zurück in die Mitte, drei Schritte rechts, links, hinten, Quer- und Seitwärtsbewegung. Also du hast relativ viele Querbewegungen, wodurch viele professionelle Badmintonspieler ja auch tatsächlich schnell mal Probleme im Knöchelbereich haben. Weil vom Bewegungsablauf her ein halbhoher oder ein knöchelhoher Schuh schon wieder auch sich ausschließt, weil du dann die Beweglichkeit nicht mehr ausreichend hast. Bezüglich hier Fersentraining, ja, jein, natürlich kannst du das gewissermaßen trainieren, aber ich glaube tatsächlich auf lange Sicht, wenn du wirklich viel Badminton spielst, also ich spreche jetzt mal von 6-7 Stunden die Woche, das war so das Trainingspensum plus Spielzeiten, also bis zu 10 Stunden die Woche Badminton spielst und über Stunden immer wieder auf die Ferse ballerst, glaube ich, Trainingseffekt hin oder her, ist das auf lange Sicht nicht gesund und kann Schäden verursachen. Aber das ist jetzt wirklich gerade für mich graue Theorie und ich würde es sehr gerne ausprobieren und vielleicht komme ich wirklich irgendwann mal dazu, genau das zu testen und mal eine Stunde einen Badminton-Court zu mieten und mal eine halbe Stunde barfuß zu spielen, einfach um auszuprobieren, wie es läuft, wie es sich anfühlt.
Ja, das sollten wir vielleicht mal zusammen machen und dann vielleicht uns auch mal Sportler einladen, die uns in Sachen Technik auch so ein bisschen auf die Sprünge helfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und wir ziehen uns und den Sportlern dann mal unterschiedliche Schuhe an. Das würde ich gerade mal richtig spannend finden.
Das wäre eine interessante Geschichte. Und wir planen das fürs nächste Jahr und genau. Machen dann da nochmal eine explizite Folge zu. Ich glaube, der Plan ist soeben geboren.
Da kommt mir Markus auch gerade in den Sinn. Du hast doch deine Hobbymannschaft im Bereich Volleyball. Inwieweit würden die sich denn darauf einlassen, mal andere Schuhe auszuprobieren? Oder tragen die teilweise auch schon Skinners wie du?
Naja, es gibt da... zwei Stück auf jeden Fall, das wäre jetzt kein Thema, die würden sich alle irgendwo drauf einlassen. Also wir sind alles erwachsene Menschen, und wenn man mal da mal nachfragt, ist das alles kein Thema. Also das wäre jetzt gar kein Problem. Also was ich jetzt sage, ich mal gerade, weil ihr jetzt wieder ein paar Sportarten, also ich finde diese Skinner Socks oder werden zu wenig für Sport genutzt, ja. Viele probieren es mal aus, aber mehr so als, ich probiere es mal aus als Straßenschuh oder ich probiere es mal aus als Hausschuh. Also ich habe unheimlich viele, die immer kommen, die mit Sport können sie mit Skinner Socks leider nichts anfangen. Ja. Da muss noch viel, viel mehr passieren, weil ich finde zum Beispiel auch im Fitnessstudio oder so, es gibt nichts Schöneres, eigentlich aufs Laufband zu gehen, barfuß. Meistens darf man es nicht aus hygienischen Gründen, was ich immer sehr schade finde. Also hast du Skinner-Socks an, hast du wenigstens so ein bisschen dieses Barfuß-Grip-mäßig, aber auch für die Gewichtsheber, ja. Ganz viele Gewichtsheber sehe ich halt immer wieder, die ziehen dann ihre Schuhe aus und stehen dann mit Socken da und machen ihre Gewichte. Ja.
Auch also da scheint es aber wohl unter, also ich bin jetzt kein Gewichtsheber, aber ich habe das auch mal verfolgt. Es gibt ja welche, die dann auf Socken heben, aber ich habe auch gesehen, je nachdem welche Gewichtshebertechnik oder so, dass die extra so Keilschuhe haben und sowas. Also da auch eine spannende Geschichte, das mal bei einem Gewichtheber zu hinterfragen, was ist dann wann, wie, wo notwendig oder sinnvoll. Aber man sieht ja tatsächlich selbst bei großen Wettkämpfen, Olympische Spiele, Weltmeisterschaften und sonst irgendwas, dass viele Gewichtheber, die kommen mit so Schlappen auf diese Tribüne, ziehen die Schlappen aus und stehen dann in Socken oder ähnlich gelagerten Fußbekleidungen tatsächlich da, um wahrscheinlich ihr persönliches Gewicht mit Hantel da vernünftig zu Boden zu kriegen.
Naja, ich denke einfach, dass man sich da viel, viel besser einordnen kann, ja. Man hat seinen Stand, du hast nichts, du kannst dich voll und ganz auf dein Gewicht konzentrieren. Und stehst im Endeffekt wie eine Säule auf deinem Fuß. Und ich glaube, das müsste man viel, viel mehr, noch mehr kommunizieren. Oder die Leute wissen es leider noch gar nicht. so stark. Also Skinners sind hervorragende Sportschuhe.
Also langsam wird es eine Skinners-Werbeveranstaltung.
Aber zu Recht, zu Recht.
Ja, ja, nein, also die, sag mal, Skinners sind jetzt wirklich das ziemlich minimalistischste, was den kompletten Fuß umschließt, was es so am Markt gibt. Von daher, sag mal, was mit Skinners machbar ist, sollte mit jedem anderen Barfußschuh im Endeffekt auch machbar sein, muss man mal so sagen. Von daher ist das spannend finde ich ja, wenn man sich so die ein oder anderen, ich sag jetzt mal, sportkonventionellen Schuhe anguckt, muss man ja feststellen, es gibt schon ganz schön viele Sportarten, wo Schuhe genutzt werden, die da sehr nah dran sind. Ja, also wenn ich mir zum Beispiel den Boxsport angucke, das sind ja kaum mehr als Socken mit Schnürsenkel. Ja. Oder auch den Motorsport, auch da, ne, für die besonders viel Gefühl an der Pedale, auch das sind schon fast Minimalschuhe mit Schnürsenkel. Oder Klett oder was auch immer. Welchen Bereich hatte ich gerade noch im Hinterkopf? Laufsport, tatsächlich, wenn man sich den Laufsport auf der Tartanbahn anguckt, ne? Also na klar, die haben vorne Spikes, aber und da in die Spikes im Regelfall auf einer Sohlenplatte montiert, aber ansonsten ist der Schuh quasi, ja, der ist eigentlich nur da, um diese Sohlenplatte quasi unter dem Fuß festzuhalten. Und mehr bietet der nicht. Der hat keine Stützelemente, der ist ultra weich, abgesehen von der Sohlenplatte und. Die haben ja teilweise nicht mal eine Sohle an der Ferse. Also noch näher an einem Minimalschuh geht es ja auch kaum. Und da werden sich sicherlich noch mehr Schuhwerke finden bei sportspezifischen Schuhwerken, die da schon sehr nah dran sind, die nur noch so einen kleinen Tipp obendrauf brauchen, ein bisschen minimale Veränderung und schon sind es Barfußschuhe eigentlich.
Na, sie müssten in der Regel breiter werden. Breiter,
ja.
Ja. Die sind alle schmal geschnitten. Und ich kenne leider keinen richtigen Profifußballer, aber ich möchte nicht wissen, wie tatsächlich seine Füße aussehen mit blauen Fußzehen, mit eingewachsenen Geschichten. Ich weiß auch nicht, wie oft die Fußpflege so wirklich machen dann. Mhm. Also, und das sind ja diese ganzen Sportarten im Endeffekt, wo der Fuß ja richtig eingedrückt wird. Gut, bei Fußball brauchst du vielleicht einen schmalen Schuh, aber braucht man es jetzt unbedingt beim Motorradfahren oder beim Boxen oder so? Ja.
Das ist tatsächlich die Quizfrage, braucht man es wirklich beim Fußball? Also ich teste ja hier die Natural Athletics und meiner Meinung nach nein, braucht man das nicht. Also die haben eine breite Zehenbox und wenn das zusammenpasst, dann funktioniert das ja auch ganz gut. Aber tatsächlich hatte ich mal die Gelegenheit, mit einem professionellen Fußballspieler mich zu unterhalten. Und im Roman Weidenfeller hier aus Dortmund, weil mein Sohn ein Riesenfan ist. Und wir durften uns mal treffen und ein bisschen quatschen. Und der erzählte tatsächlich, dass die Füße zu seiner aktiven Karrierezeit natürlich eine Katastrophe waren, weil total zerhackt, weil dauernd einer auch drauf stand mit den Stollen und so. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer-Logo. Natürlich auch Fehlpositionierung und so weiter. Riesenprobleme in dem Bereich. Aber jetzt kommt wirklich ein Aber, wenn man bei den Vollprofis ist und dann unter die Top 5, Top 6 der Mannschaft gehört oder wirklich ein Oberausnahmespieler, Nationalmannschaft oder, dann kriegt man im Regelfall maßgefertigte Schuhe von den entsprechenden Herstellern und dann ist es zum Teil nicht mehr ganz so dramatisch, auch wenn es immer noch eine konventionelle Herstellung ist, dann sind die schon oftmals auch ein bisschen breiter und quetschen den Fuß nicht mehr ganz so extrem. Aber es gibt ohne Ende Beispiele von Profisportlern, deren Füße maximal deformiert sind. Ja. Bei Instagram gibt's The Foot Collective, wer es nicht kennt, ist eine US-Firma, die sich weltweit auch um Thema Fußgesundheit kümmert und die haben mal einen Post gemacht von den Füßen von Profibasketballern. Die sahen aus wie Kraut und Rüben. Ne? Also das ist unglaublich, wie deformiert die da sind. Ne?
Mir fiel gerade noch eine wichtige Frage ein. Vielleicht kannst du mir das beantworten. Alex und ich, wir hatten letztens so hin und her gegrübelt, was braucht denn ein Fuß oder ein Schuh, damit er vernünftig Halt am Fuß findet, so rum war es besser. Hat darauf abgezielt, wir waren, glaube ich, bei Eishockeyschuhe und bei Skischuhe.
Ja.
Und da hatten wir so überlegt, was macht den Schuh denn stabil am Fuß? Ist es tatsächlich die Schnürung? Ist es tatsächlich im Zehenbereich oder mehr im Knöchelbereich? Weil ich hatte so die Erfahrung gemacht, Eishockeyschuhe sind, ja gut, für meinen breiten Fuß auch immer viel, viel zu eng gewesen, egal welche Weite oder Breite man da ausgesucht hat. Und ich konnte das ja auch mit Schnürungen nicht wirklich gut regulieren. Und da war halt auch so die Idee gekommen, warum gibt es in dem Bereich nicht auch Barfußschuhe oder angepasstere Schuhe? Und dann sagte Alex, ja, aber du brauchst ja vernünftigen Halt. Ne? Ja. Weil ja der Fuß auch in solchen Schuhen ganz anders arbeiten muss. Und da hatten wir so ein bisschen hin und her diskutiert, aber sind nicht wirklich zu einer Lösung gekommen.
Hintergrund war jetzt, ich bin von deinem Schlittschuhbeispiel nochmal auf mein Skischuhbeispiel gekommen. Ja,
richtig.
Und habe gesagt, ja, also ich habe davon berichtet, dass er Jeffrey von Natural Athletics sich als Fernziel mal gesetzt hat, irgendwann einen Barfuß-Skischuh rauszubringen. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie soll das funktionieren? Also eine flexible Sohle wird wohl nicht so wirklich was werden. Kam aber zumindest auf das Thema breite Zehenbox. Und da habe ich gesagt, da wirst du insofern Probleme kriegen, weil wird die Zehenbox da zu breit und du fängst vorne an, im Schuh zu flattern, flattert dir der Ski, einfach aufgrund der Skilänge, der Kräfte, die vorne auf die Skispitze wirken. Und da kann ich mir vorstellen, dass da eben ein bisschen ein eng Anliegen sportimmanent ist, also notwendig. Das war so meine Theorie dazu.
Naja, ich denke mal, klar, kann der Ski da vorne flattern, aber du hast ja den Skischuh. Hm. Und wenn du da unten drunter deine Leiste drunter machst, wo du dich einklickst in den Ski, dürfte ja von oben her kein Problem sein.
Weil, das stimmt.
Ja, und dann hast du im Endeffekt, hast du ja deine Schnalle, die du drüber machst. Und dementsprechend fixierst du ja den Schuh. Bei Laufschuhen ist es manchmal gar
nicht. Ja, aber Moment, jetzt bleiben wir bei dem Ding. Ja, ich fixiere den Schuh, aber wenn der Fuß im Schuh keinen Halt hat, sondern hat auf einmal 6 mm Spiel im Vorfuß und kann sich im Schuh quer bewegen, dann bringt mir der fixierte Schuh nichts, weil dann bewegt sich der Schuh um meinen Fuß und damit der ganze Ski. Und dann habe ich ein Problem, dann liege ich nämlich auf der Fresse.
Die Problematik hast du ja immer mit, es gibt ja bei Skischuhen, die du dann anpassen musst, dann gibt's halt etwas schmälere Skischuhe und die breitere Variante Skischuh.
Ja,
die musst du dann auf den Markt bringen. Also du kannst keinen Arounder wieder bringen oder so.
Genau.
Da gebe ich dir recht, wenn der zu breit ist und ich habe einen schmalen Fuß eigentlich, kann ich ja fast selbst rausschlubbern aus dem Skischuh. Ja? Mhm. Und dann legt es mich hin. Ja, das ist klar. Der muss halt schon passen, der Schuh. Es darf kein zu großer Schuh sein. Also dann müssten sie im Endeffekt Varianten, ich weiß gar nicht, ob es Skischuh-Varianten weit und schmal gibt. Ich probiere die mal an, bin glücklich, wenn einer passt. Und dann habe ich die dann und die rutsche ich dann runter, bis sie irgendwann nicht mehr gehen. Ja. Aber Skischuh ist ja generell ein sehr unbequemes Equipment, sage ich mal. Ja. Ich habe teilweise schon Tränen in den Augen gehabt, da war ich noch nicht geil, wie ich auf der Skipiste. Ja.
Das stimmt leider, ja. Aber ja. Gerade vor dem Hintergrund tatsächlich eine spannende Überlegung vom Jeffrey, aber wie gesagt, für mich ein sehr interessantes Unterfangen, da wirklich was Massentaugliches zu finden, das sowohl den Sport gefahrlos ermöglicht und trotzdem dann zumindest diese breite Zehenbox hergibt. Also,
deswegen, ich hatte nämlich, wann war denn das, vor ein paar Tagen ein Bild gefunden. Bär hat nämlich da eine neue Technik auf den Markt gebracht. Ich weiß nicht, ob du die auch schon gesehen hast. Ich kriege es jetzt leider nicht mehr hin, welcher Schuh das war. Hier steht nur noch Mountain Barefoot von Bär. Und zwar sagen die, dass wenn du halt im Längsgewölbe eine Stabilität Richtung Knöchel herstellst, dass dann der Schuh tatsächlich zu allem geeignet ist. Und das machen die auf diese Art und Weise. Könnt ihr das sehen?
Nein, weil du deinen komischen Hintergrund da hast, wird das ausgeblendet.
Ah, shit. Auf alle Fälle haben die Sohle am Längsgewölbe hochgezogen, sowohl außen als auch innen, und fixieren dann die Sohle über die Schnürung über den Fußrücken Richtung Knöchel.
Also eine Pronationsstütze eingebaut?
Nein, nee, nicht Pronationsstütze, das nicht. Aber um halt den Schuh richtig am Fuß zu fixieren, so rum.
Also die ziehen nicht die Sohle hoch, sondern die haben da eine Schnalle, die in dem Bereich des Längsgewölbes verschließt, nochmal den Fuß, um dort den Fuß im Schuh zu fixieren.
Genau.
So. Na, guck mal. Okay, also, die, also da ist keine Sohle hochgezogen für eine wie eine Pronation?
Dann ist aber das außen, die Pronationsstütze wäre ja innen, ich rede von außen.
Ja, aber wenn ich doch die Sohle anhebe durch Verschnüren, dann habe ich doch quasi eine selbst geschnürte Pronationsstütze. Weil ich dann ja das Längsgewölbe dadurch unterstütze.
Ja, da können wir jetzt drauf rumreiten, stimmt, da hast du recht. Aber meine Frage war ja, was fixiert den Schuh am Fuß? Und ich fand diese Technik einfach sehr interessant, um halt einfach auch jetzt zu diesem Thema zu kommen, wo kann ich denn jetzt keinen Hintergrund einstellen?
Ja, unterm Strich brauchst du ja zwei Punkte eigentlich nur, ne? Einmal musst du ja verhindern, dass der Schuh sich in eine Querbewegung geht. Und einmal musst du ja verhindern, dass du in eine Vor- und Zurückbewegung kommst. Das heißt, im Endeffekt müsstest du ja, wenn du jetzt zum Beispiel das Thema Skischuh gehst Schlittschuh, müsstest du quasi eine Fixierung haben oberhalb des Knöchels, damit der Fuß nicht in eine Vor- und Zurückbewegung kommt. Richtig. Und irgendwo im Vorfußbereich, also zwischen Spann- und Zehenbereich, wo du wirklich eine Längsfixierung hast. Ah, jetzt, da sieht man das Bild.
So, ja, und ähnlich haben die Xero Mika, haben ja auch eine ähnliche Schnürung. Allerdings ist das bei denen nur Zierde. Aber mir ist halt aufgefallen, egal wie breit oder wie viel zu lang der Schuh ist, wenn du an dieser Stelle eine Fixierung hast, dann hast du eigentlich fast den optimalen Halt.
Also wir sprechen jetzt, damit wir für die Zuschauer draußen wirklich über eine Lasche, die quasi im Bereich des Spanns über den Schuh nochmal drüber führt und da dann für eine Fixierung sorgt.
Genau.
Eine Bindetechnik oder wie auch immer kann man natürlich da auch viel machen. Ich sage mal, Laufschuhe oder Wanderschuhe machst du ja auch gerne oben nochmal an der letzten Öse oben fest, ja, damit er nicht rutscht irgendwo. Und so kann man das sich im Endeffekt auch vorstellen. Man muss im Endeffekt diesen Schuh in der Mitte irgendwo versuchen zu fixieren, damit er nicht mehr weg kann, der Fuß. Normalerweise eine ganz einfache Geschichte, aber es gibt schon sehr viel, zum Beispiel Zero hat ein paar Modelle, wo die hinten hochziehen ihre Schlaufe. Der Brio zum Beispiel hat das, meine ich, wo auch schon neben an der Ferse so ein bisschen fester sitzt. Also es gibt da schon ein paar Modelle, wo man nicht unbedingt hin und her surft. Also wo man dann mit Bindetechniken extremst viel machen kann.
Ja, Schama zum Beispiel hat ja auch diese Powerstrips.
Ja, richtig.
Ja, das ist ja auch ähnlich. Die fixierst du ja auch nochmal über den Fußrücken, damit du halt nochmal mehr Halt hast. Ja. Und wenn man jetzt so ein System mehr oder weniger im Bereich Schlittschuh oder Skischuh machen könnte, dann hätte man doch eigentlich den optimalen Halt, um halt auch die Sportart vernünftig ausführen zu können, oder?
Könnte gleichzeitig den Schuh so bauen, dass er die Zehenbox breit genug hält, um die Zehen nicht zu quetschen.
Ja. Genau, weil so hast du halt den nötigen Halt durch diese Fixierung knöchelseitig. So meine Idee.
Ja, ich bin sehr gespannt, was da noch kommt tatsächlich und was da noch so, weil, also ich weiß nicht, Markus, du bist ja auch gerne mal sicherlich schon so ein bisschen unterwegs, was so auf den Markt geschmissen wird, was so auf den Markt kommt. Ich bin sehr gespannt, was in den letzten Jahren neu gekommen ist, was Sport auch durchaus sportspezifisch war, ne? Jetzt Thema Fußballschuhe, da kommen auch noch mehr Hersteller mittlerweile. Und Natural Athletics war der erste, der massentauglich war. Jetzt ist der nächste in den USA gerade an den Start gegangen. Code Footwear, als, ich sag mal, vom Preis her nicht so ganz massentauglich. Basketballschuh ist jetzt auch über Natural Athletics gekommen. Saltic baut die ersten Barfußschuhe für den Kletterbereich gerade oder hat sie schon marktreif. Auch spannend. Ich bin mal gespannt. Wir haben ja drüber gesprochen im Rahmen unserer Fahrradpedale-Folge, wann wirklich Fahrradschuhe, Klickschuhe mal kommen, die man als Barfußschuh bezeichnen könnte. Markus, was könntest du dir zum Beispiel noch vorstellen oder was würdest du dir auch wünschen oder wo hast du entsprechende Kundenanfragen im Sportbereich, wo es um wo Minimalschuhe gewünscht wären und wo man sich es auch vorstellen könnte tatsächlich? Gibt's da was?
Also es ist tatsächlich, dass ich halt sehr viele Läufer auch, die zu mir kommen, die irgendwelche Ermüdungsbrüche haben, Achillessehne, der Klassiker im Endeffekt. Ja. Also ich glaube, dieser klassische Laufsport muss noch extremst viel passieren.
Ja.
Dass man da tolle Schuhe bekommt. Der erste Schritt muss sein, im Endeffekt die Athleten davon zu überzeugen, dass man die Schuhe, die sie jetzt benötigen, nicht unbedingt für sein Leben lang tragen muss.
Dass man sie nicht benötigt.
Einfaches Beispiel, das sind diese One zum Beispiel, die hatte ich auf der Marathonmesse, habe ich ein paar getestet, die haben dich reingestellt, wie als ob ich schon im Startblock wäre. Also du bist da reingestiegen und ich habe gedacht, ey, stehe ich jetzt im Startblock? Die waren immer volles Rohr auf dem Vorfuß oben drauf. Wenn ich da jetzt einen Marathon mitlaufen würde, da würde ich nie ankommen, weil ich schon gleich Schmerzen hätte. Man muss einfach die Athleten davon überzeugen. Das ist sehr, sehr schwierig, weil ich habe ja auch sehr viele Marathonläufer, die kommen, ich möchte auf Sandale umstellen. Aber was machen sie? Die laufen dann Sandale, trainieren damit, das ist gut. Im Wettkampf holen sie wieder ihre Schuhe raus. Weil der Kopf im Endeffekt dann teilweise sagt, boah, ich muss meine 40 Kilometer da runter mit Sandale, boah, dieses Risiko gehe ich nicht ein. Ich sage mal, diese typischen Sandalen-Marathonläufer, die gibt es ja nicht wirklich viel. Ja, das ist wie, keine Ahnung, ich kenne vielleicht 10, ja, die wirklich ihren Marathon da runterrutschen.
Bin schon mehr als ich.
Ja. Und die dann auch mit angefangen haben. Aber das ist halt eine riesen, sage ich mal, eine Aufgabe von uns Händlern oder auch von euch, die da draußen sind, seit die Barfußschuhe auch ja leben. Ihr lebt ja Barfußschuhe, ja. Und dieses Thema versuche ich ja auch immer zu transportieren, ja. Die sagen ja auch mal, Markus, du bist schon verrückt, wie du teilweise hier mit welchen Schuhen du hier irgendwelche sportlichen Dinge machst oder so.
Ja.
Aber wenn man die mal davon überzeugt, dann sagen die ja, klasse, ja.
Ja.
Und da ist noch viel, viel mehr Aufgabe, die die ganzen Therapeuten haben, ja. Diese ganzen, Orthopäden, die sagen, du hast ein Spreizsenkblatt, ich gebe jetzt eine Einlage. Mhm. Ich habe ein Knieproblem, ich gebe jetzt eine Einlage. Mhm. Diese Kurfürsten mit ihren weißen Kitteln, die haben so eine große Macht. Und jeder sagt, um Gottes Willen, das hat doch der Doktor gesagt. Und wenn du also ich rede jetzt von Kunden, so von Erfahrung, weil die dann fragen, oh, kann ich denn jetzt in den Turnschuh auch meine Einlagen tragen?
Ja.
Dann sage ich dann immer, es geht alles, aber das musst du nicht. Versuch einfach mal deinen Fuß zu trainieren. Und da müssen wir einfach hin, um den Sport im Endeffekt gesünder zu machen. Weil die Orthopäden sind überfüllt mit irgendwelchen Knorpelschäden und Achillessehnenprobleme und Entzündung hier und Ermüdungsbrüche.
Ja.
Ich versuche das immer meinen Kunden irgendwie versuchen so beizubringen, zu erklären, aber man ist nur so ein People irgendwo, ja.
Das muss ja
größer sein.
Es ist ja auch sehr interessant, wenn man sich alle professionellen Läufer, alle semi-professionellen Läufer und viele Hobbyläufer, die wirklich sehr regelmäßig und viel, insbesondere auf der Langstrecke unterwegs sind, haben ja eigentlich schon die richtige Technik. Also die sind ja alle eigentlich schon in der Lauftechnik des Vorfußlaufs unterwegs. Also von daher würde das für die meisten von denen auch überhaupt gar keinen Unterschied machen, ob sie jetzt einen konventionellen Schuh oder einen Barfußschuh tragen. Das finde ich immer wieder so spannend. Also ich habe auch im Kollegium jemanden, der auch Ironman läuft und dergleichen. Und der belächelt das Thema Barfußschuh total. Und ich habe zu ihm auch irgendwann mal gesagt, das wäre für dich, selbst wenn du für den Wettkampf es ablehnst, weil du es halt nicht möchtest, aber ich sage, alleine als Trainingstool es für dich zu nutzen, das hätte einen Mehrwert, ne? Weil es eben halt den Fuß selbst mit trainiert und nicht erst ab dem Knöchel aufwärts dein Laufapparat, ne? Aber nee, das wird tatsächlich sehr abgelehnt und da gebe ich dir recht, da müsste mehr Aufklärung her, nicht nur von unserer Seite, nicht nur, also wir sind ja leider Gottes viel schon in der Barfußschuh-Bubble unterwegs, sondern über diese Bubble hinausgehend müsste eigentlich noch viel mehr Informationen darüber laufen und ich hoffe, dass das mit der Zeit so ein bisschen kommt und dass man den ein oder anderen Sportler da auch herbekommt. Ich finde es ja schon gut, dass dass es auch sogar Hersteller ja versuchen, schon darzustellen in der Öffentlichkeit, dass man halt viele Sportarten mit Barfußschuhen gut ausüben kann und machen kann. Leguano ist ja zum Beispiel Sponsor von zwei Nationalspielern im Tischtennis, einer Spielerin, einem Spielers, die auch tatsächlich die entsprechenden Wettkämpfe in Leguanos bestreiten. Also da kommen Dinge langsam im öffentlichen Fokus, aber es wird leider noch ein bisschen zu wenig gemacht.
Das ist noch ein sehr steiniger Weg. Und was mir halt auch, ich kann jetzt nur von Händlern sprechen, was mir halt auffällt, also müssen wir Händler uns auch so ein bisschen an die Nase fassen, sage ich mal. Wir konzentrieren uns extrem stark, was Kinderschuhe angeht. Da ist ein Riesenhype drauf. Wir gucken, was für Barfußschuhe im Erwachsenenbereich, sage ich mal, im normalen Freizeit-Business-Bereich, was ein bisschen schick aussieht irgendwo. Aber dieser Sportbereich, der bleibt ein bisschen auf der Strecke.
Ja, das kommt jetzt erst langsam.
Ja, das kommt jetzt. Es gibt ein paar. Also es wird auch 2024 mein Ziel etwas sein. Ich werde mich nächstes Jahr ein bisschen anders aufstellen, weil ich gerne den Bereich eher mal viel interessanter finde, weil der auch noch in den Kinderschuhen steckt. Ja. Und ich sage mir immer, ich habe selbst erfahren, wie gut Barfußschuhe tun. Ja. Und ich habe echt, ist schon ein langer Weg gewesen. Ich habe auch ein großer Leidensweg gehabt, bis ich so war, bis ich jetzt bin, ja. Aber dass man die Möglichkeit hat und kann auch barfuß, sage ich mal, Wettkämpfe laufen. Ja, haben wir ja genug Beispiele. Die Daisy zum Beispiel, ob man natürlich jede Woche einen Marathon laufen muss, ist eine andere Frage. Ja. Aber die Möglichkeiten sind ja da. Und ich weiß noch, meinen ersten Lauf barfuß war nur ein Zehner. Ich war stolz wie Oscar, mir hat aber alles so nach weh getan. Dieses Bewusstsein so auch zu haben, du kannst einfach diese Geschwindigkeit, die Jungs und die Mädels dort im Marathon laufen, barfuß am Anfang nicht mithalten. Du musst auch dein Tempo zurücknehmen. Und da merke ich einfach, dass sehr viele Kunden zu mir kommen. Das ist so das mittlere Alter, sage ich mal, 40 plus. Da ist dieses schöner, weiter, schneller, besser, hippt gerade so ein bisschen, weil die jetzt einfach sagen, boah, ich habe schon meine Wettkämpfe, ich muss gucken, dass ich gesund bleibe.
Ja, aber da jetzt kommen wir nochmal auf einen interessanten Aspekt. Ne? Wir hatten ja auch den Alex Kiso hier, der ja auch genau das gesagt hat, ne? Du musst dich halt zurücknehmen. Jetzt sprechen wir natürlich über den Hobbyläufer, jetzt sprechen wir mal über den Profiläufer, der damit sein täglich Brot verdient. Da kann ich im ersten Moment verstehen, dass er sagt, ey, ich kann nicht drei Schritte zurück machen, weil ich langsamer laufen muss, nur damit es für meine Knie gesünder ist, weil wenn ich langsamer laufe, dann bin ich nur auf Platz 80 und da kriege ich kein Geld mehr für. Ja. Aber da haben wir ja, ne, wie gesagt, das Beispiel von dem Marathon-Gewinner, der barfuß den Olympischen Marathon gewonnen hat. Es ist möglich. Man muss nur, ich sag jetzt mal, im Training erstmal drei Schritte zurück machen und dann sich diese Geschwindigkeit wieder antrainieren. Und das sagt der Alex ja auch ganz klar.
Mach natürlich langsamer, dann geht's schneller. Ja.
Mach langsamer, dann geht's schneller. Er ist auch angefangen mit Barfußmarathon über 5,5, 6 Stunden und jetzt ist er bei Zeiten unter 4 und könnte schneller. Er will's nur gar nicht unbedingt. Aber auch er könnte ja deutlich schnellere Zeiten laufen. Jetzt muss man natürlich sagen, wo liegt jetzt der Marathon-Weltrekord bei?
Bei 2:05 oder
so. Sind es überhaupt 2 Stunden gewesen? Ich weiß es nicht. Das ist ja unglaubliche Geschwindigkeit. Und der Bikelele oder wie er damals hieß, das war 70er Jahre.
Weiß ich gar nicht, was für eine Zeit er glauben ist, auswendig.
Müsste man mal gucken. Ich würde mal einfach behaupten, dass dazwischen mittlerweile ja auch, weil Athleten weltweit in allen Sportarten werden ja ständig besser. Alle Bestzeiten werden dauernd pulverisiert. Also ich würde es mal tatsächlich jetzt googeln. Aber ich glaube, da liegt zum heutigen Weltrekord. Ich schätze mal auf eine Stunde. Ihr könnt ja gerne mal
mit. Auch bei 3 so und so viel. Gut, ich sage mal, die Athleten trainieren ja generell anders mittlerweile. Man sieht es ja bei den Fußballern, was die auch in Gewichte und so Geschichten machen, damit die Verletzungsgefahr weniger wird. Ich meine, die sind immer noch sehr viel verletzt. Aber es wird ja, ich habe so das Gefühl, trotzdem weniger mit diesen bösen Verletzungen im Endeffekt. Früher war das viel, viel mehr. Ja, die sind, wenn die aneinander rammeln, sage ich mal, dann stehen die wieder auf, ja. Weil die einfach ihren Oberkörper, ihre Beine, es wird ja alles permanent trainiert, ja.
Ja, die trainieren jetzt ganzheitlicher, ne? Das stimmt schon und nicht mehr so extrem gezielt, ja.
Und da hat sich viel, viel verändert in dem Sport, weil das natürlich Geld kostet, wenn ein Profifußballer ausfällt. Also da musst du auch echt was tun. Und das ist auch gut, dass es so mittlerweile so eine Mischung ist. Ich weiß noch, wir haben viel auf Ausdauer gemacht. Klar, wir haben die Medizinbälle irgendwo uns hin und her geschmissen. Ja, da wurde ein bisschen was gemacht. Aber ich bin jetzt 54. Ich rede davon, vor 30 Jahren Fußball zu spielen. Ja, das war eine andere Zeit einfach.
Ja.
Und
richtig.
Und so denke ich mir, wird sich der Laufsport noch ein bisschen entwickeln, auch in diesen ganzen Barfußschuhherstellern. Ich sage mal, Zero zum Beispiel ist ein ganz toller Langstreckenschuhhersteller.
Mhm,
ja,
okay.
Oder auch Wanderschuhe. Ich habe früher dicke Kloben angehabt, ja, wo du gemeint hast, jetzt ziehst du das Bein hinterher. Die sind ja super leicht geworden. Und das macht dann richtig Spaß auch mit solchen Schuhen.
Ja,
zu laufen.
Nicht nur Spaß. Also ich glaube auch, würden wir viel früher vernünftig auf unseren Gang achten und auch entsprechend gesündere Schuhe tragen, da wären wir auch viel länger in der Lage, unseren Sport ausüben zu können, weil halt die Gelenke und alles nicht so leidet, ne? Wie du schon sagtest, Wandern zum Beispiel. Also meine Eltern sind auch mal leidenschaftlich gerne gewandert und die hatten auch immer so richtig Klötze an den Füßen mit richtig Gewicht, ne? Und die haben auch gesagt, also hätten wir viel, viel früher diese leichten Schuhe entdeckt, die ich denn jetzt mittlerweile hier andrehe, dann hätten wir auch viel länger auch ins hohe Alter hinaus laufen können. Ne? Jetzt sind sie beide über 70 und es geht halt nicht mehr so, weil halt die Knie und alles nicht mehr so mitmacht. Ne?
Ja, ja.
So, ich habe ein Ergebnis.
Lass hören.
Spannend. Also 1960 in Rom war es übrigens. Und ihr dürft gerne mal die Zeit raten.
1960 in Rom.
3 Stunden 50.
Was? 3 oder 2 Stunden
50? 3.
Ich war jetzt auch bei 3 noch was. Nein?
2 Stunden 15 Minuten und 16 Sekunden und hat damit den dazu im Zeitpunkt gültigen Weltrekord um 0,16 Minuten, also um eine Sekunde geschlagen.
Wahnsinn.
Dann braucht er noch Schuhe.
Ja.
Keiner.
So. Ja,
du,
also ich habe jetzt auch gedacht, ne? 1960 und heute liegen Welten, aber ich müsste jetzt tatsächlich mal Marathon-Weltrekord oder
Marathon- der aktuelle, ja, das wäre mal interessant.
Weltrekord, Marathon-Weltrekord,
oder 2-2, so die Richtung.
Ja, hätte ich jetzt, habe ich gerade auch irgendwie was. So, Rekord im Marathon, naja, weniger noch, 2 Stunden und 35 Sekunden.
Ja, die wollen jetzt unter 2 trainieren sie jetzt.
So. Aber muss man mal überlegen, ne? 15 Minuten sind das.
Ja.
So, und wir sprechen jetzt hier wirklich von Weltspitze.
Ja.
Wenn ich mir überlege, also wenn ich jetzt als semi-professioneller Marathonläufer 2 Stunden 15 barfuß ins Ziel komme, gewinne ich immer noch 90% der Wettkämpfe, an denen ich teilnehme. Ich glaube immer ganz fest.
Das ist irre, ne? Und jetzt die Zeit, die dazwischen liegt, 1960 zu heute.
Ja.
Ja, und die Leute, die haben ja Schuhtechnologie, Gott weiß was, da reingepresst.
Ja.
Und man hat nur 15 Minuten gewonnen.
Ja. Schwach.
Ja, schwach, oder?
Kann man so sagen. Ja, und vor allem, wenn ich mal überlege, wie viele wissenschaftliche Untersuchungen es ja auch zu dem Thema geben und Entwicklungen und was weiß ich nicht alles, ne? Siehe hier den Professor von der Sportuni, ich komme gleich wieder drauf, verdammte Axt. Wir haben schon mal drüber gesprochen vor Urzeiten in dem Podcast.
Brüggemann?
Brüggemann, danke. Der Professor Brüggemann, der ja quasi in seiner Studie dargelegt hat, wie Schuhe, welchen Einfluss Schuhe auf den Körper haben, was ein Schuh wann wie mit dem Knie macht, mit Knieresonanz und Tralafitti, hast du nicht gesehen, wo man sagen muss, naja, eigentlich hat er da ein Riesenstatement gesetzt für lasst Schuhe weg.
Ja.
Weil wenn, ne, wenn wir jetzt falsche Einflüsse können schädlich sein und tralala, ja, boah, Riesenaufwand und lassen wir die Schuhe weg, haben wir den schädlichen Einfluss weg. oder nehmen wir zumindest Schuhe, die keinen schädlichen Einfluss haben, dann sind wir im Barfußschuhbereich. Also da ist unheimlich viel eigentlich machbar und ich glaube auch noch viel mehr machbar, als aktuell gemacht wird im Sportschuhbereich. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was da alles noch wann und wie so kommt, in welchen sportlichen Bereichen. Und vor allem, welche Hersteller auf einmal auch auf den Zug aufspringen noch.
Ja.
Sollen wir mal Wünsche äußern? Sehr, sehr viel kommen.
Ja. Bitte was?
Ja. Wollen wir mal Wünsche äußern? Für welche Sportarten wünschen wir uns denn bessere Schuhe?
Oh.
Jeder hat nur einen Wunsch frei.
Das ist dann tatsächlich schwierig. aber dann würde ich mich tatsächlich so ein bisschen mit dem in Anführungsstrichen schon viel diskutierten und fast anfänglich aufgeworfenen Problem des Skischuhs, da würde ich mich direkt anmelden. Also ja. Da hätte ich wirklich gerne einen Schuh, wo ich nicht nach 3 Abfahrten denke, scheiße, stirbt. Mhm. Das wäre, glaube ich, mein größter Wunsch. Was aber auch daran liegt, dass meine Wünsche 1 und 2, nämlich einen vernünftigen Hallenschuh, einen vernünftigen Fußballschuh, ich aktuell erfüllt sehe.
Deswegen hattest du auch nur einen Wunsch frei. Markus, wie sieht's bei dir aus?
Also, ich habe ja auch schon, ich weiß schon, was man viel machen kann. Also, ich sag mal, wo noch Bedarf ist, denke ich mir, das ist der komplette Bergbereich. Berg, Wandern, Klettern.
Echt?
Okay.
Hätte ich jetzt gar nicht gesagt. Also, Klettern ja, mhm. Weil Klettern ja nochmal eine andere Hausnummer ist, aber Bergwandern, hätte ich jetzt gesagt, ist so viel am Markt.
Ja. Findest du? Also ich habe jetzt tatsächlich, ich bin beim Treat, war ich viel unterwegs.
Ja. In welchem?
Den Muddy. Mhm.
Ja, den finde ich zum Beispiel gar nicht so geeignet. Aber wenn du jetzt
da wollte ich gerade sagen, da ist die Sohle zu glatt. Wenn du dann auf den Klettersteig gehst oder so, dann rutschst du.
Dafür haben sie ja den Tundra entwickelt, der ja deutlich besser ist.
Und jetzt hat Zero tatsächlich ein paar ganz gute rausgebracht, die auch einen Grip haben. Na, mit Conti arbeiten die ja dann so zusammen. Und da ist zum Beispiel, wo mehr Grip einfach sein muss. Trotzdem einen leichten Schuh. Ich rede jetzt nicht davon, wir marschieren ein bisschen im Taunus rum, sondern ich rede davon, wir machen 7 Stunden im Berg drin. Ja?
Okay. Da würde ich aber zum Beispiel den Tundra und Feldem von Freed direkt, weil die haben ja diese High-Grip-Sohle darunter, die sie extra dafür entwickelt haben. Da würde ich bis zu einem gewissen Grad die Shamar Mountain Trail oder die X-Trail sagen, die wir jetzt zuletzt hatten mit den
Sandalen. Also da möchte ich dich gerne ein bisschen korrigieren.
Okay.
Weil ich sag mir mal, ich laufe auch Sandale, auch die Roris im Berg. Mhm. Aber ich gehe zum Beispiel mit Freunden Bergwandern. Mhm. Wir haben uns zur Devise gemacht, es geht nie eine alleine runter. Mhm. Und ich meine, ich bin schon sehr mutig. Ich behaupte mal, dass ich auch ein Held bin mit meinen Sandalen. Aber wenn ich dann im Geröll bin und ich verletze mir trotzdem den Fuß mit meiner Schammer, muss einer mit runter.
Du meinst eher so, dass beim Geröll dann was drauf fällt, also von oben, der Schutzbereich. Ja, okay. Also,
du kannst das alles, aber man muss so ein bisschen, und dann merke ich so ein bisschen manchmal so diese Barfuß-Philosophie, da setzt so manchmal der Kopf aus, ich mache das jetzt mit so einem ganz leichten, mit dieser leichten Geschichte musst du ein bisschen, entweder bist du alleine unterwegs oder noch ein anderer, aber wenn du in der Gruppe bist, würde ich immer einen Stiefel empfehlen. Oder einen Halbschuh zumindest.
Ja, aber so, ich glaube, so das
ist ja von Zero oder wie auch immer.
Ja. Aber das kommt dann wahrscheinlich auch wirklich stark drauf an, wo bin ich wandern. Also wenn ich mal überlege, wo ich wandern war, war zwar auch Gebirge, Steiermark, auch hohe Berge, 2600 und paar zerhöselte, aber da wäre jetzt nie derartig Geröll unterwegs gewesen, dass es Gefahr gelaufen wäre, mir auf den Fuß zu fallen. Und da würde ich sagen, auch die 2,7 fast, würde ich mit den X-Trail von Shamar gehen, weil eben diese Gefahr mit mir fällt was von oben drauf gar nicht da ist. Ich bräuchte die Sandale für den Grip, damit
das
ich
nicht. Das ist alles Geschmackssache. Ich habe ja nur meinen Wunsch geäußert.
Ja, ja, nee, alles gut. Aber also ich glaube,
da war ja was.
Sorry, ja. Aber ich glaube, im Wanderbereich ist tatsächlich relativ viel unterwegs schon. Mhm. Also Vielmax hat da einen entsprechenden Stiefel am Markt. Die Soulrunner habe ich jetzt hier, da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass du damit auch gut wandern kannst. Die hatten wir ja in der letzten Folge im Test vom 15. November. Wer es noch nicht gehört hat, gerne mal zurückhören.
Ich kenne auch nicht alle Hersteller, weil ich mich ja immer ein bisschen spezialisiere. Das war jetzt nur einfach mein Gedankengang gerade.
Ja, aber ich sag mal, Klettern kann ich nachvollziehen, weil wenn es wirklich ums Klettern geht, da ist noch nicht viel da.
Ja.
Darf ich meinen Wunsch auch noch äußern?
Na, ausnahmsweise, ja.
Dank. Schlittschuhe. Also ich möchte ganz gerne Schlittschuhe, die nicht meine Füße einengt zerquetschen oder.
Ich hätte jetzt gedacht, tanzen.
Das tue ich barfuß. Da brauche ich keine Schuhe.
Ja, aber weil da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass es ja viele, da gibt es viele Wünsche zu. Und da hatten wir schon oft drüber gesprochen. Deswegen war ich jetzt tatsächlich davon ausgegangen, dass du jetzt mit Tanzen nochmal gekommen bist.
Also klassische Tanzschuhe.
Richtig klassische Tanzschuhe für einen Standardtanz,
ja.
Genau.
Ja.
Ich denke, da gibt es auch schon viel auf dem Markt.
Ja, kommt jetzt mal die Quizfrage. Also ich habe immer von vielen dann gehört, beim Tanzen, ja, die Schuhe sind dann nicht, weil die Ledersohle fehlt, sind die nicht glatt genug, geht nicht mit den Drehungen, sonst irgendwas. Meinst du, das geht mit einem Standard-Barfußschuh auch ohne weiteres?
Auf jeden Fall.
Ja, guck. Da fehlt mir die Erfahrung, ich bin nicht so ein Tänzer.
Ja, ich denke mal, da wurde in der Vergangenheit schon trotzdem drauf geachtet. Ich sage mal, diese Wehwehchen, wo wir immer drüber reden, haben ja sehr viele dann. Ja. Und wenn du wirklich, sage ich mal, Standard tanzt und du hast nur Probleme mit Füßen und, oder du bist Läufer und hast nur du suchst ja dann schon nach den richtigen Schuhen. Und wir sind schon auf einem extremst guten Weg. Und das Schöne ist, dass einfach diese Jungs und Mädels, die sich mit Barfußschuhen auseinandergesetzt haben in Deutschland und auch auf den Weg gebracht haben, das ist es ja, haben echt guten Job bisher gemacht. Und jetzt muss noch rechts und links ein bisschen der Hersteller nachziehen. Und ich denke mal, da sind wir schon auf einem gesunden Bereich. Ja. Und dann müssten wir noch unsere Teenies hinbekommen, also ab 12 bis 18. Meine ist echt halt. Die sagt aber, sei mir nicht böse.
Ist aber insofern interessant, weil du sagtest ja vorhin, man müsste sich als Händler an die Nase fassen, wir legen viel zu viel Wert auf den Kinderbereich, und da sage ich tatsächlich eigentlich nein, weil unterm Strich ist das die Zielgruppe, wo wir es von klein auf quasi mitgeben können.
Ja.
Dass sie nicht nur vom Bewegungsablauf, sondern auch von dem modischen Aspekt her damit aufwachsen und das als Normalität ansehen. Und ich glaube, das ist gar kein schlechter Weg, die jetzige Kindergeneration als Hauptzielgruppe und das dann quasi in die Gesellschaft hineinwachsen zu lassen.
Ohne Lücke.
Ich glaube, das macht durchaus Sinn.
Alex, ich gebe dir recht, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Ja. Für mein zukünftiges Business möchte ich mich anders aufstellen.
Ja.
Der Kinderbereich ist gut abgedeckt, da wird viel, viel gemacht, da gibt es tolle Hersteller, tolle Modelle.
Ja.
Aber ich finde, für diesen Erwachsenenbereich, Laufsport und diese ganzen Geschichte, ich kann nur von meinen Erfahrungen reden, die Kunden, die herkommen, da wird zu wenig gemacht.
Mhm.
Und das ist irgendwo mein zukünftiges Steckenpferd, wo ich diesen Bereich ein bisschen mehr für mich nutzen möchte.
Mhm. Sehr spannend.
Weil es ist einfach so, ich spezialisiere mich gerne. Ich war so mit der Erste, der in Deutschland Schammer-Sandalen oder Luna-Sandalen und Aboriginal-Sandals mit nach vorne gebracht hat.
Hm.
Da waren noch 2, 3 andere Kollegen. Aber das ist einfach schön, wenn du so siehst, wie da so eine Entwicklung ist. Mittlerweile gibt es ja Huarache ohne Ende, ja.
Hm.
Und jeder hat sie getestet, jeder hat was anderes am Fuß.
Ja.
Aber ich sag mal, als Händler war ich so mit der erste Luna-Sandale. Kennt schon fast keiner mehr so ungefähr. Wer ist Luna, ja? Die haben sich leider zurückgezogen aus dem europäischen Markt. Gibt's noch, keine Frage. Aber, und da einfach mitzuspielen in diese Pionierarbeit, um zu sagen, ey, es wäre super, wenn wir die ganzen Leichtathleten hier, die ihre Läufe machen, ob es Taunuslauf ist, ob Altköniglauf ist, die sagen, Markus, ey, wir brauchen Schuhe. Was kannst du denn empfehlen? Wir brauchen alle neue Laufschuhe. Das ist eigentlich so meine Idee, um diese Läufer einmal davon zu wegzukriegen, probiert es damit mal mit einem anderen Material unter den Füßen.
Mhm. Ja.
Und das finde ich sehr spannend. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht.
Richtig.
Und das ist im Endeffekt so meine ja, meine Ziele für 24, 25 erstmal. Mhm. Schauen, was da so kommt. Auch Skinner Socks wird ein Riesenthema bei mir werden.
Schön. Sehr gut. Schön. Ja. Wir schreiten sehr zügig auf die volle Stunde für unseren Podcast.
Deswegen, macht ja auch Spaß.
Absolut. Also ich fand es sehr schön, da auch mit dir zu fachsimpeln zum Thema sportspezifisches Schuhwerk. Ich glaube, wir haben im Rahmen des Podcasts heute gehört, erstens gibt es noch das ein oder andere, was dringend auf den Markt gehört. Zweitens gibt es noch das ein oder andere zu testen. Yvonne, wir werden mal Termine machen, dass wir das im nächsten Jahr irgendwie angehen.
Ja.
Und das ein oder andere mal ausprobieren im Sportbereich. Und dann werden wir da nächstes Jahr uns nochmal zu melden. Markus, vielen lieben Dank. Den Link zu deinem Shop und den immer noch gültigen Rabattcode, den wir hier haben, den werden wir gerne bei uns verlinken in den Shownotes. Okay. Und dann werdet ihr bei Markus garantiert auch fündig werden für jung und alt. Und ja, der Yvonne und mir bleibt dann nur noch zu sagen, wir hören uns wieder in circa 14 Tagen, 15. Dezember, mit der letzten Folge für dieses Jahr. Und ich weiß noch gar nicht, wo es hingeht, was es geben wird. Wir sind da gerade noch ein bisschen in der Planung, aber wir werden schon was Schönes für euch finden. Und wenn ihr uns bei Social Media folgt oder auch einfach diesen Podcast abonniert, werdet ihr es auf keinen Fall verpassen. Gut, so viel dazu, so viel von uns. Und wenn der Markus noch was zu sagen hat, dann hat er jetzt die noch letzten, mal die Gelegenheit.
Genau, die letzten Worte gehören dir.
Die letzten Worte sind für mich, das ist sehr lieb von euch. Erstmal vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. War ein sehr spannendes Gespräch. Man weiß ja nie, was auf einen zukommt, was gefragt wird, ob man auch die richtige Antwort parat hat. War sehr, sehr angenehm. Und ich finde, ihr bringt in die Barfußschuhwelt und Barfußlaufen tolle Berichte, tolle Erfahrungswerte. Und man kann sich auf eure Entscheidung, die ihr trefft, für welchen Schuh oder wie auch immer, kann man sich verlassen. Ihr macht das sehr, sehr gut. Macht das weiterhin so. Ja, und ich höre immer wieder gerne rein bei euch.
Das Dankeschön.
Freut Vielen uns. Dank. Vielen lieben Dank. Und damit verabschieden wir drei uns für den heutigen Tag.
Ja. Schönen Tag, gute Zeit euch. Ciao, ciao.
Tschüss, tschüss.
Ciao.
Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte. Ihr könnt uns auf diese Art und Weise natürlich auch unterstützen. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns bewertet und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt.
Alle Links findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Klickt euch da durch und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.
Bis dahin, wir hören uns und jetzt hört ihr wie immer noch unseren Titelsong von der lieben Carla, Barfuß mit freundlichen Füßen. Wir hören uns.
Macht's gut. Ciao. Auf dich zu und werfe all meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe all meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? Sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, unter meinen Füßen, das Gras auf meiner Haut. Ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch hinauf. Die Schuhe aus, ich hab die Zeile weggebrochen. Fühl mich frei, ich fühl mich gut, fühl mich neugeboren. Ich atme ein, ich atme aus, bin frei, ich schrei, ich lauf, hör hinauf. Lass alles raus, ich fühl mich gut, nichts kneift mir, alles passt. Stift, ich spür jede Pore meiner Haut, ich lauf den Berg. Ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? Sag heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß, barfuß. Ah, ah, ah. Ich bin
ich will mich ihm eher verpassen. Meine Abdruckstellen, wie schnell sie doch verblassen. Und wir zwei, wir sind Honigkuchenpferde, die um die Wette lachen. Ich seh dein Lächeln bis hierher. Ich bin hier, ich bin mehr. Ich fühl mich gut, jetzt kneift mir alles passt. Stifte ich für jede Pore meiner Haut. Ich lauf den Berg hinab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werf für alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werf für alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuss, ach heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß.